Fragen über Fragen. Wie war das Top 4? Wie geht es weiter mit der Nationalmannschaft? Das Theater in Bamberg. Und natürlich, was um Himmels Willen ist mit Friedo Frei? So viele Fragen, so wenig Zeit. Heute beim Podcast. Telekom Sport, Abteilung Basketball, jetzt. Fangen wir an. Guten Tag, liebe Freunde des Podcastes, liebe Freunde des Basketballsports. Heute ist Montag und Alex tippt noch, das ist aber dann wahrscheinlich gleich beendet.
Guten Tag.
Heute ist Montag, wir haben einen Tag früher diesen Podcast jetzt hier in Bearbeitung genommen, weil das hat gar nichts mit den besonderen Umständen zu tun, wie bereits vermutet wurde, was Bamberg angeht. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, sondern weil wir eine Woche vor uns haben, die mit zwei Länderspielen enden wird. Und wir haben aus Sicht von Telekom Sport und der Abteilung Basketball, wie es sich für ordentliche Redakteure gehört, das Ganze straff getaktet. Wann was passiert, wann wer informiert wird. Und da wir über alle Grenzen hinaus der Weltbevölkerung klar machen wollen, dass wichtige Länderspiele anstehen, wollten wir so früh wie möglich damit beginnen. Also am Tag 1 nach dem Top 4 ist für uns der Startschuss für diese Woche in die Nationalmannschaftswoche, in das berühmte Nationalmannschaftsfenster. Wir öffnen es.
In das zweite.
In das zweite Nationalmannschaftsfenster. Was total kritisiert wurde von Thorsten Leibe, das habe ich gerade gelesen, weil er muss 3 Nationalspieler abstellen, der kann nicht mehr trainieren für das Spiel gegen Ludwigsburg. Sorry, Thorsten, das ist leider, das lasse ich nicht gelten. Es ist ganz wichtig. Also ich finde zum Beispiel die Idee der Länderspielfenster gut, unabhängig jetzt von diesem Terminquatsch mit der Euroleague, aber dass man innerhalb eines Jahres mehrere Möglichkeiten findet, um mal die Nationalmannschaft zu präsentieren und nicht immer nur in diesen 6 Wochen, wo eh jeder im Urlaub ist im Sommer.
Es geht jedenfalls Schlag auf Schlag.
So, jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Bamberg, bevor wir uns, ja, wir müssen damit anfangen,
ja,
weil am Ende vergessen wir es. Und
vielleicht sag mal, was du weißt.
Was ich weiß.
Oder was du zu Bamberg zu sagen
hast. Also in meinem E-Mail-Postfach ist noch nichts angekommen, was aus offizieller Bamberger Stelle vermeldet wurde, dass Andrea Trinchieri beurlaubt wurde. Das ist noch nicht offiziell. Und wir haben es jetzt 14:45 am Montagmittag. Ich bin aber zu 100% überzeugt, dass heute noch eine Pressemitteilung kommt. Sagen wir zu 99,5%. Mhm. 0,5% kann immer irgendwas sein. Ja, Kim Jong-un hat eine Atomrakete losgeschossen oder der Meteor stürzt auf die Erde zu. Das kann ja alles passieren, aber ich glaube,
also man hörte Dinge.
Man hörte nicht nur Dinge, man hat tatsächlich, und das ist ja das Entscheidende, ist man als Journalist lernt man ja am Anfang, du musst etwas aus 3 verschiedenen Quellen hören, bevor du es kundtun kannst, dass es passiert. Ich habe es aus 2 Quellen gehört.
2 von 3.
Genau. Und das sind aber 2 Top-Quellen gewesen. So, jetzt. Und es steht ja auch über, also es gab dieses Gespräch, es gab das Krisengespräch in Bamberg, es gab 2 Krisengespräche und dort.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, genau. Aber es war ein präsentes Thema beim Top 4 auch.
Es war ein präsentes Thema beim Top 4 und.
Es gab das Jena-Spiel.
Genau, und nach diesem Jena-Spiel am Samstag gab es wohl 2 Treffen.
Okay.
Vom Aufsichtsrat. In Bamberg. So. Die Beurlaubung von Andrea Trinchieri ist meines Erachtens beschlossene Sache. Die Sache ist, wenn der Podcast heute Abend auf Sendung geht, kann das alles kalter Kaffee sein, weil um 16 Uhr die Pressemitteilung rausgehauen wird. Deswegen halte ich mich jetzt kurz,
ja,
und es sage,
bringt eh nichts.
Es bringt nichts, wir können nur spekulieren, aber es wird passieren. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das wäre das Ende der
Andrea Trinchieri.
Und
ja, 4.
Genau. Und jetzt war noch unsere Überlegung, was machen wir jetzt mit diesem Podcast? Also heute kriegen wir keinen Vertreter der Bamberger ans Mikrofon. Mhm. Auch wenn um 16 Uhr die Pressemitteilung rauskommt, wäre das nicht möglich. Wir können aber in dieser Woche nicht am Dienstag aufzeichnen, weil wir einen eng getakteten Terminplan haben, wie ich bereits gesagt habe.
Aus Gründen.
Genau. Eigentlich müssten wir aber natürlich schnellstmöglich darüber reden und eben auch vor allem mit Gesprächspartnern aus Bamberg oder eben auch unabhängigen Menschen.
Ja.
Wie wir das machen, Alex, wissen wir noch nicht.
Nein.
Genau.
Aber wir lassen die Dinge mal auf uns zukommen.
Wir lassen es alles auf uns zukommen.
Der Vorteil ist ja, wir haben ein wöchentliches Format. Das heißt,
genau.
Allerspätestens nächste Woche werden wir diese Entscheidung, sollte sie denn so zutreffen.
Genau. Ich werde am Freitag in Bamberg sein.
Stimmt.
Zum Euroleague-Spiel.
Ich werde am Freitag in Frankfurt sein.
Zum Nationalmannschaftsspiel. Ich werde dort auch ein Aufzeichnungsgerät mitnehmen.
Mhm.
Und mal gucken, was so möglich ist. Also, dass man schon mal da was sammelt, was ich eventuell dann am Dienstag dann wieder, wenn du aus Georgien zurückkommst und uns von deinen Reiseerlebnissen berichten wirst. Also, wir werden nächste Woche Dienstag dann etwas ausführlicher darüber reden können.
Ja.
Haben bis dahin eventuell noch ein paar mehr Stimmen gesammelt und werden dann auch wieder jemanden dazu schalten. So.
Würde ich auch sagen.
Also, dann sind ein paar Tage ins Land gegangen. Wir wissen, wer der Nachfolger von Trinkieri wird. Und vielleicht wissen wir noch ein bisschen mehr.
Kann auch interimsmäßig irgendwas
genau, daher. Bevor wir jetzt hier eine Stunde rumspekulieren.
Ja.
Ja. Und am Ende des Montags wird verkündet, Ellerbätsch, der geht gar nicht. Kann ja auch, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber was weiß ich. Tun wir jetzt nicht so, als wäre jetzt alles schon, ja, und wir könnten dieses dann nur noch konjunktiv reden, jetzt 40 Minuten lang, bevor wir Nationalmannschaft machen. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Abschließend aber die Fachfrage an dich. Du hast das transparent gesehen, mit dem das Bamberger Team in Strullendorf im Trainingszentrum empfangen wurde.
Ja,
also. Deine Meinung dazu? Zu viel?
Also stand das, drauf,
Versager
und Are You Fucking Serious?
Are You Fucking Serious, genau.
Gut, das zweite ist ein geflügeltes Wort seit John McEnroe. Und gut.
Das erste Wort.
Sagen wir mal so, das Plakat von den HSV-Fans, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt.
Stimmt,
das ist für mich absolut drüber.
Ja, es ist sehr ungewöhnlich für Basketball überhaupt in der Intensität sowas zu sehen.
Und dann die Stellungnahme von Bruchhagen von HSV-Seite, zu sagen, wir reagieren nicht darauf und wir nehmen dieses Banner nicht aus der Kurve und wir bestrafen diese Fans nicht. Das ist für mich ein Skandal. Und das ist nämlich der Kniefall vor diesen Fans. Hm. Und das ist das, was ich schon seit Jahren sage. Gewisse Fangruppierungen haben zu viel Macht. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht mit einem Hetzespruch da über Stunden in der Kurve stehen, vor den Spielern und die Spieler bedrohen, dass sie durch die Stadt gejagt werden. Das ist ein Unding.
Das ist ein anderes Level.
Wenn auf dem Parkplatz in Strullendorf steht, Are you fucking serious? Und ihr seid Versager.
Versager ist hart.
Versager finde ich hart und ich finde es vor allem ungewöhnlich für Basketball. Das sind Dinge, die wir aus dem Basketball eben nicht kennen.
Ja.
Das ist auch wieder, da hat sich irgendein Fan oder eine Gruppe von Fans hat sich da Dampf ablassen wollen. Ich mag sowas natürlich überhaupt nicht. Jetzt bin ich aber auch ein fast 50 Jahre alter, ziemlicher, ja. Mir geht ja vieles am allerletzten vorbei. Also mich kann ja ganz schwer was aus der Ruhe bringen. Ich würde natürlich sowas nie tun, weil ich das einfach total blöd finde. Aber
es zeigt auch welche Emotionen.
Es zeigt welche, genau, ja, genau. Das finde ich einen guten Ansatz. Ich finde es einen guten Ansatz, dass manche Fans sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Jetzt geht hier alles vor die Hunde. Das stimmt ja so nicht. Also es geht ja nicht alles vor die Hunde, nur weil die eine schlechte Saison spielen. Aber es ist natürlich, was so ein bisschen fehlt, ist vielleicht, dass vom Verein noch ein bisschen mehr kommen muss. Also ich würde jetzt, sagen wir mal, was ich auf jeden Fall versuchen werde, ist, Nikos Tsitsis zu befragen, den Gentleman, sag ich mal, den Sportsman des europäischen Basketballs der letzten 20 Jahre. Kann das sein, dass eine Mannschaft wie ihr gegen den Trainer spielt? Also wie ist das Verhältnis
diese Frage, ja.
Wie ist das Verhältnis Spieler zur Mannschaft, Mannschaft zum Trainer, Spieler zum Trainer? Bringt das überhaupt was, jetzt den Trinkieri zu beurlauben? Also ich glaube, dass die Fans da so ein bisschen auch Antworten haben wollen und einfach nur selber spekulieren und dann eben kommt es zu diesen emotionalen Übersprungshandlungen.
Wobei man sagen muss, die Geschäftsführung in Person von Rolf Beier hat da schon immer sehr proaktiv auch geantwortet. Also bei uns in den Interviews, das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass er da
ja, aber es wurde
immer Stellung genommen. Sie haben diesen Podcast produziert, auch mit Fragen der Fans.
Ja, genau, und sie haben versucht, Ruhe
ja.
zu transportieren. Es ist alles in Ordnung. es rüttelt und ruckelt ein bisschen, oder wie er bei uns im Podcast Rolf Bayer gesagt hat, es brennt nicht der Baum, aber es glüht und glimmert irgendwie so ein bisschen. Wenn jetzt aber Trinkieri entlassen wird, ist das natürlich eine Handlung, die von Michael Stoschek ausgeht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das ist jetzt auch Spekulation von mir.
Aber ist zu vermuten.
Aber es ist zu vermuten, und im Grunde hat Stoschek natürlich einen ganz großen Fehler gemacht, indem er beim Halbzeitspiel von Bamberg gegen Bayern, vom vermeintlichen Wendepunkt der Saison, wo alles gut werden kann, wo die Mannschaft ein überragendes erstes Viertel spielt, im Halbzeitinterview bei uns sagt, ich drücke zum Ende der Saison den Relaunch-Button.
Wir werden am Ende des Jahres wirklich auf die Reset-Knopf drücken.
Halbzeit.
Bamberg-Bayern.
Ja. Das ist ein Signal ans Team, wenn du das nach dem Spiel hörst, dass du dir denkst, okay, als er beim letzten Mal den Reset-Button gedrückt hat, vor 3,5 Jahren, da hat er einfach mal, hat er alle entlassen, der hat den Rasen rausgerissen in Strohlendorf, der hat alles rausgenommen, der hat also alles weggemacht.
Und da waren ja die Playoffs nicht in Gefahr, das war
genau,
ja und dritter Platz nach der Hauptrunde oder so.
Und ich glaube, dass das falsche Signal ist und dass da das Fingerspitzengefühl einfach fehlt. Man kann das nicht machen. Das ist im Grunde, also das, was passiert nach der Saison, das ist ja sein gutes Recht und das auch zu sagen, dass wir Veränderungen vornehmen müssen, dass wir den Verein wieder auf die Spur bringen müssen. Aber der Zeitpunkt.
Und hier geht es ums Timing.
Das Timing und auch die Wortwahl
ja.
Ist vielleicht ein bisschen.
Zeigt aber auch die Emotionalität, mit der er da drin steckt.
Absolut, naja, gut.
Muss man auch sagen.
Logisch. Also,
das ist schon leicht.
Er ist ein emotionaler Typ, das ist keine Frage. Er ist ein Alpha-Tier. Also, das ist ja auch die Sache, dass alle. Ja, mit so viel Respekt begegnen und eben auch die Angst haben, dass ein Reset-Knopf bei Michael Stoschek gleichbedeutend ist mit der Explosion des Vereins. Ja. Also, dass alles komplett auf links gezogen wird und dass man eben die Tragweite dieses Resets nicht beurteilen kann. Und dass alle Beteiligten, ob das gesamte Office, die Spieler, nicht wissen, was da auf sie zukommt, wenn Michael Stoschek diesen Knopf drückt. Und insofern muss man im Nachhinein sagen, falsches Timing, falsche Wortwahl, falsches Signal an die Mannschaft in der Halbzeit vom Bamberg-Bayern-Spiel. Gut.
So.
Nächstes Thema.
Aber doch.
Es ist das Top-Thema natürlich. Ja. Ist deutscher Meister. Jetzt haben wir 9 Pokalsieger. Wir können nicht mehr sagen, dass die Bamberger Pokalsieger sind. Jetzt haben wir 9 mit dem FC Bayern München.
Das ist korrekt. Die Eindrücke sind noch frisch.
Die Eindrücke sind frisch und ich will den Bayern überhaupt nichts wegnehmen von diesem Pokalwochenende. Also herzlichen Glückwunsch.
Absolut.
Absolut. Aber natürlich hat Alba Berlin diesen Pokal mindestens so verloren, wie die Bayern ihn gewonnen haben. Für mich war Alba Berlin eigentlich über das Wochenende gesehen die bessere Mannschaft. Sowohl im Halbfinale haben sie mir besser gefallen als die Bayern gegen Ulm. Und sie haben mir auch in mehr als 50% der Spielzeit im Finale besser gefallen als die Bayern.
Also das Halbfinale von Alba haben wir gesagt, oder du hast es gesagt auf Sendung, eines der besten, also das beste Berlin-Spiel definitiv in dieser Saison. Es war auch innerhalb der BBL, glaube ich, die beste Leistung, die ich gesehen habe eines BBL-Teams. Das war aus so einem Guss.
Das war einfach offensiv und defensiv wirklich sehr,
defensiv
sehr
gut. Unfassbar. Also so habe ich sie auch noch nicht gesehen. So gallig, so und auf der Höhe.
Genau.
Aber dann eben plus 10, 3 Minuten vor Ende oder was war das?
Genau.
Also ähnlich wie Bamberg Viertelfinale.
Das war unglaublich. Alles ist ja das ganze Prinzip. Die Sache ist, es gab ein Problem bei ihrem Gameplan, der ja auf recht physischem Basketball aufgebaut war, dass sie diese Foulbelastung hatten von Sigma, von Bogi und von
Clifford.
Und dann irgendwann angefangen haben, wahrscheinlich zu sagen, okay, jetzt müssen wir echt aufpassen.
Das hätten
sie nicht machen dürfen. Sie hätten mit diesem Risiko weiterspielen müssen.
Auch als Sigma runterging, diese Phase war sehr, sehr schwer. Ich glaube, irgendjemand auf Twitter hat das aufgeschlüsselt, 4-16. In der Zeit, wo er dann runter musste mit den 3 Fouls, hast du einfach gemerkt, also wenn der nicht auf dem Feld ist, dann wird der Ball einfach weniger verteilt. Es ist anderes Ballmovement generell, andere
Ideen, aber es ist einfach, wenn er da an der Dreilinie steht und die Bälle verteilt, alle Katten zum Korb oder, er wurde ja auch öfter freigespielt, war gefährlich von der Dreierlinie. Also das wird den Berlinern sehr, sehr wehtun, weil das hätten sie gewinnen können. Die Bayern waren verwundbar. Die haben ja auch Tage, die Bayern, wo sie nicht verwundbar sind.
Aber das war definitiv einer. Aber sie hatten halt auch Jared Cunningham, muss man auch sagen. Wahnsinnig starke Cunningham, individuelle Leistung. 28,
oder? 28 Punkte, auch gute Defense. Ja. Man beachte die neue Telekom Sport Top 10 Abteilung Basketball, wo er nicht mit einer Offensivleistung vertreten ist.
Oh, da bin ich gespannt, habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja. Ja, du musst auch bis zum Ende gucken, sonst siehst du sie nicht.
Teasing.
Teasing. In Kürze. Da brauchst du nicht nachschauen, sie ist noch nicht online. Aber ein, zwei Stunden noch. Okay, also trotzdem sind die Bayern der verdiente Sieger. Das ist einfach eine Mannschaft, die, wie ich es im Kommentar schon gesagt habe, die hat Anlaufschwierigkeiten, aber wenn sie dann mal so drin sind im Spiel, so richtig wegbrechen.
Das tun sie
nicht. Tun sie meistens nicht. Also sie haben ja mal Durchhänger gehabt im Laufe der Saison, jetzt gegen Würzburg zum Beispiel, der Klassiker, aber
X-Faktor Braden Hobbs, wieder.
Wieder Hobbs.
Wie im Viertelfinale gegen Bamberg.
Ja, gute Entscheidungen.
Wieder so ein wilder Dreier.
Wieder ein wilder Dreier, der so eben noch reinwurschtelt.
Naja.
Also sie haben ein bisschen Glück gehabt, aber mein Gott, das ist, jetzt können wir uns in alle Plattitüden der Welt verlieren, das ist Sport und es dauert 40 Minuten so ein Spiel und bla bla, aber es war wirklich, also man hat da mit Berlin schon mitgelitten. Ja. Was für eine Chance. Und
unfassbare Erleichterung hast du gemerkt bei den Bayern, logischerweise. Also denen fiel ein mittelgroßer
Felsen vom Herzen. Also ich glaube, dass Georgevich...
It means the world, hat er gesagt.
Ja, ich glaube, dass es für ihn, dass er derjenige war, der die größte Erleichterung verspürt hat.
Also da wieder Zweiter zu werden, das wäre, dann weiß ich auch nicht, wie lange das Projekt Georgevich und FC Bayern noch weitergegangen wäre.
Vor zwei Wochen beim Trainergespräch mit ihm, vor Journalisten, hat er gesagt, das ist die Saison, um Titel zu holen und nicht um Spieler zu entwickeln. Das muss er dir mal geben. Das ist eine Aussage.
Das ist definitiv eine Aussage.
Du willst jetzt endlich Titel holen. Ja. Es ist jetzt mal Schluss mit, der wird besser und das und jenes und es wird schon, deliver, abliefern.
Und dann haben wir natürlich noch folgenden Herrn.
Ich habe alles erlebt.
Ja. War natürlich auch noch die Geschichte des Wochenendes, dass Sveti mit Barcelona.
Der hat jetzt wirklich alles erlebt.
Ist ja seit neuestem der Trainer des FC Barcelona und spielt direkt Copa del Rey, das Pokal.
Gegen Real Madrid.
Die haben so ein ganz lustiges Format. Die spielen irgendwie 3 Spiele in 3 Tagen.
Genau, die spielen noch ein Viertelfinale dazu. Ja. 8 Teams.
Irgendwie völlig.
Auf Gran Canaria.
Auf Gran Canaria und er gewinnt mit Barcelona mit 92-90 gegen Real Madrid.
A good day for the Pesic family, hat er getwittert, der Marco.
Also
kann man nichts sagen dagegen.
Real Tabellenführer in der ACB mit 2 Niederlagen. Barcelona hat 7 Niederlagen, wenn ich mich recht entsinne. Die sind weiter hinten und aber im Finale, bumm, zack, Titel geholt. Der Sveti, du, irgendwie hat er es drauf. Ich weiß auch nicht, wie er es macht. Aber ist natürlich schon stark.
Also jetzt absoluter Legendenstatus in Barcelona nach dem Triple 03.
Jetzt schaue ich mir auch die Playoffs an. Obwohl, wo und wann sollen wir das alles noch unterkriegen?
Ich weiß
auch. Spanische Playoffs.
Nächstes Euroleague-Spiel gegen Real auch. Von Barcelona.
Ah, okay. Die spielen jetzt diese Woche wieder gegeneinander.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist ja heiß.
Ich verifiziere, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, parallel zu Bamberg-Belgrad.
Dann haben wir das Thema auch abgehandelt. Also Top 4 haben wir abgehandelt. Glückwunsch nach Bayern, haben wir gesagt. Verdient, aufgrund der letzten 5 Minuten in jedem Fall. Berlin ist aber in jedem Fall nach dem aktuellen Stand der Dinge in dieser Saison der Herausforderer der Münchner und nicht Bamberg und nicht Ludwigsburg. Ich glaube, das ist wirklich Berlin.
Das kann man auch so sagen. Es waren die 2 besten BBL-Teams.
Ja.
Das war schön zu sehen auch, also auch überhaupt das ganze Wochenende, ich fand die Halbfinals waren gut, also Bayreuth wurde überrollt, das haben wir schon kurz angedeutet.
Was wirklich sensationell war, war die Stimmung beim Spiel um Platz 3.
Ja.
Also sagen wir so, es ist das letzte Top 4 gewesen, das wird es nicht mehr geben. Und eine der Geschichten, die beim Top 4 wirklich bräsig waren in den letzten Jahren, das war dieses Spiel um Platz 3, wo alle immer gesagt haben, ey, sonntagsmittags um 12 Uhr, ein Spiel, bei dem es noch nicht mal eine Kaffeetasse zu gewinnen gibt. Warum? Verletzungsgefahr und alle sind noch müde vom Tag zuvor, keine Zuschauer in der Halle. Die Halle war, ich hatte das Gefühl, voller als beim Finale. Es war eine Riesenstimmung. Die Trainer waren total angespannt, haben ihre
Da war nichts mit Nachwuchsspielern spielen lassen.
Ich habe auch gedacht, jetzt spielt er bei Ulm irgendwie, was weiß ich,
Rover, Pape. Hat sowieso nur 10 dabei und die waren alle Rotation-Guys. Also
Korner hat gar keinen mitgebracht. Er hat vorher gesagt, die spielen zweite Regionalliga, die sollen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Die bringe ich jetzt hier nicht mit. Okay, gut. Okay. und da war fast Verlängerung. Also das hätte den ganzen Plan
durchgebracht. Ja, Gabe York noch mit dem Potential Game Winner.
Ja.
Den hätte er machen können. Mit der letzten Sekunde. Also es war guter Basketball, den man da gesehen hat.
War guter Basketball.
Auch Ulm lange im Spiel. Also das war auch schön, dass da nicht gleich die Entscheidung, zwei Viertel auf jeden Fall, drittes war dann schon ein bisschen klarer. Ging ihnen auch ein bisschen die Puste aus. Trey Lewis ist wieder schwer getan, aber.
Ja, Lewis war für mich die Enttäuschung des Wochenendes. Also das ist ja auch jemand, den haben wir ziemlich abgefeiert in Bayreuth, aber der hat diese Saison keinen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Und das tut den Ulmern weh. Also gerade auch defensiv im Halbfinale. Puh. Okay. So. Das war das Top-4-Thema. Wir haben Copa del Rey, wir haben Bamberg. Wir gehen jetzt Richtung Nationalmannschaft.
Ein paar Themen habe ich noch danach.
Ja, wir müssen noch über Frido Frei. Können wir am Ende machen, würde ich sagen. So,
richtig.
Es gibt neue Entwicklungen im Fall Frido Frei.
Aha. Ich bin so gespannt.
Es ist wirklich. Also es nimmt leider einen immer größeren Teil meines Lebens ein, die Suche nach Verwandten bzw. Nachkommen von Frido Frei. Aber es ist natürlich auch ein spannendes Thema. Alex, sprich ruhig mit mir. Ich habe keinen. Es ist nur in Pyeongchang geht Gold an Harvard über 500 Meter im Eisschnelllauf.
Ah, okay.
Es ist nicht die Nachricht von unserem Gesprächspartner, dass er bereit ist.
Achso, wir kriegen eine Nachricht vorab.
Ja, er schickt mir eine Nachricht. Also aktuell ist es so. Oh, ich kriege eine Nachricht über Frido Frei. Das ist kein Witz. In der Sekunde bekomme ich eine Mail von jemandem, der mir hilft bei der Suche nach Frido Frei. Das finde ich jetzt spannend. Und zwar, ich habe einen Verbündeten bei der Suche nach Frido Frei und seinen Kindern. Die Musik passt übrigens Weltklasse dazu, möchte ich kurz anmerken. Sehr gut, Alex. Ein Ehepaar hat mich angesprochen, die 12 Jahre auf Long Island gelebt haben.
Genau.
In der Nachbarschaft von Frido Frei.
Hat mir das erzählt letzte Woche?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht mehr.
In 5 Minuten ist unser Gesprächspartner bereit. Bekomme ich gerade als Nachricht.
Okay, also jetzt kurzes Frido Frei Update.
Das kurze Frido Frei Update, bevor wir am Ende nochmal ins Detail gehen. Jedenfalls, ich habe eine Telefonnummer rausgefunden von jemandem, der neben Frido Frei gewohnt hat.
Wow.
Vom Nachbarn.
Okay.
Und ich habe da angerufen, aber es geht keiner ans Telefon.
Du hast schon angerufen? Mhm. Okay, das wusste ich nicht.
Ja. So, die Sache ist jetzt, dass dieser Nachbar auch ein guter Freund war von Frido Frei. Und dieses verbündete Ehepaar. Er war
ein guter Freund?
Wow. Ja, also seit 1955 war Frido Frei mehrfach auf Festen dieses Mannes namens William Ehlers.
War das der in diesem
Zeitungsartikel vorkam? Ja, aber wir haben noch andere Zeitungsartikel gefunden von 1955, wo auch drin stand, dass Frido Frei mit seiner Frau bei William Ehlers eingeladen ist. Also das sind wirklich belanglose Anzeigen gewesen in den 50er Jahren, die uns jetzt wertvolle Hinweise geben auf das soziale Umfeld von Frido Frei. Was ich aber sage.
Erste deutsche NBA-Spieler. Genau.
Dieses Ehepaar, was mich angesprochen hat, was mir gerade hilft, natürlich bei der Suche nach.
Haben die Reaktionen bekommen auf ihren Facebook-Post?
Nein, das nicht.
Okay.
Aber sie haben mir weitere Zeitungsartikel geschickt. Und ich habe sie auf dem Laufenden gehalten mit dem Nachbarn.
Mhm.
Und sie schreiben mir in dem Moment, dass das normal ist, wenn Amerikaner eine Telefonnummer nicht kennen,
dass sie nicht
drangehen.
Ach so. Ist das Cellphone oder?
Nee.
Landline.
Landline.
Okay. Sagt
man Landline zu Festnetz?
Ich glaube schon, oder?
Landline.
Schon, oder?
Cityline. Landline ist auf dem Land und Cityline ist Stadtfestnetz.
Du bist doch der Native.
Nein, also ich habe jedenfalls jetzt wieder neue Hoffnung geschöpft.
Festnetzanschluss, ja. Landline.
Okay, wir können unseren Gesprächspartner in 2 Minuten anrufen. Das passt ja auch noch zu der Musik. Also es ist ja wie ein Countdown hier gerade. Okay, das war das Frido Frei Update. Ich werde hoffentlich in 2 Wochen, also diese Woche ist halt so voll mit Arbeit, dass ich Frido Frei vernachlässigen muss.
Hm.
Aber ich werde dranbleiben an dem Thema. Ich suche vor allen Dingen seine Kinder, Richard und Karen Fry.
Richard und Karen Fry.
Bitte, liebe Podcast-Hörer, nicht Karen Fry googeln. Da kommt eine amerikanische Künstlerin, die malt. Also die ist da, die hat auch KarenFry.com und alles. Das ist sie nicht. Ich habe mit der schon Kontakt aufgenommen. Sie hat mir geschrieben, viel Glück, aber sie ist nicht die Tochter von Frido Frey. Also nicht, dass ich jetzt 100 Mails bekomme. Das steht doch Karen Fry und die hat auch wieder eine Ausstellung. Es ist nicht die Malerin Karen Fry.
Das war neu.
Das war gut.
Aber es ist sehr spannend. Wir halten fest. Der erste deutsche NBA-Spieler, der in den 40er Jahren, Ende 40er, ein paar Spiele für die New York Knicks gemacht hat. Großes Mysterium. Keiner kennt ihn. So wirklich, er wird aufgeführt in paar so Aufzählungen. Ja. Er hat ein Player-Profile auf NBA.com, wird überall als Deutscher geführt. Aber wir in Deutschland haben keine Informationen zu ihm.
Genau. Also wir bleiben dran. Und das nehme ich auch wirklich ernst, das ist jetzt nicht, dass wir das als Running Gag hier immer den Namen nennen, weil der so lustig klingt. Dann könnten wir auch einfach sagen, der Teambetreuer von Albert Berliner heißt Tommy Torwart. Finde ich auch einen lustigen Namen.
Stimmt, ja.
Das ist ein ehrenwerter Mann, ehemaliger Basketballer. Hat einen lustigen Namen, darf man doch sagen. Oder ist das nicht so?
Das darf man schon sagen.
Ja. Und Frido Frey ist halt auch ein lustiger Name. Aber das Thema ist mir wirklich ans Herz gewachsen und wir bleiben da dran. So, jetzt rufen wir an. Verdecke nochmal, hätte mein Opa gesagt. Wir konzentrieren uns mal hier auf das, was richtig hier wichtig ist in dieser Woche. Und das ist die Nationalmannschaft. Und wenn man über die Nationalmannschaft spricht, wen ruft man da an? Nicht den Bundestrainer, genau, den Capitano rufen wir an. Und das machen wir jetzt in diesem Moment. Und da ist der Kapitän, Robin Benzing. Robin.
Grüßt euch.
Gerade angekommen Hallo. Bei der Nationalmannschaft. Alex ist auch an meiner Seite.
Servus, Alex.
Die fachlich guten Fragen kommen von ihm. Vor mir kommt nur der Boulevard. So, hat die Umstellung schon geklappt auf die Nationalmannschaft, rein stimmungstechnisch? Waren schon weinende Berliner da und lachende Münchner?
Ja, es war alles sehr harmonisch, so wie immer. Ich denke, alle freuen sich darauf, dass man wieder zusammenkommt. Das ist eigentlich, denke ich, immer was Besonderes, wenn man sich dann wieder trifft. Und mal außerhalb der Saison wirklich dann als Team zusammen. Das ist immer was Schönes. Also ich glaube, natürlich ist es für die beiden München natürlich sehr schön, für die beiden Berliner wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhaft. Aber darüber kommen die hinweg, das ist Sport und das gehört dazu. Und wir sind bereit, loszulegen.
Mhm. Hat das so ein bisschen was, also verzeih mir diese vielleicht dumme Frage, hat das so ein bisschen was von Landschulheim? Das war für uns früher in der Schule immer das Größte, so die ganze Jahrgangsstufe war dann auf Reisen. Ist das so ein bisschen ja, so, dieses doch, Gefühl?
Also kann man schon sagen. Ich denke, man freut sich wirklich immer, die Jungs zu treffen, dass alle zusammenkommen und wieder zusammen zu trainieren, zu arbeiten und Spiel zu spielen. Also es ist wirklich eine schöne Abwechslung im Vergleich zum Bundesliga-Alltag oder zum ganz normalen Basketball-Alltag, den man hat.
Jetzt direkt dann zum Ernst der Veranstaltung. WM-Qualifikation, Robin. Wie qualifiziert man sich für die Weltmeisterschaft?
Indem man alle Spiele bei der Qualifikation gewinnt.
Sehr gute Antwort. Ist gar nicht so einfach, das System. Also ich erkläre es jetzt auch hier gar nicht großartig, aber jeder Sieg zählt. Also auch dann in der nächsten Runde. Das macht die Aufgabe natürlich umso spannender gegen Serbien. Hast du dich auch schon damit beschäftigt, so im Vorfeld mal geguckt, wer da so spielt, oder beginnt das wirklich erst dann mit diesem Tag heute?
Also ich glaube, vom letzten Fenster her hat man natürlich ein bisschen geguckt, wie die anderen gespielt haben. Hat man geschaut, wer spielt. Aber ansonsten geht wirklich die ganze Konzentration wirklich erst jetzt, wenn es hier losgeht. Beschäftigt man sich erstmal mit sich selbst natürlich, guckt, dass man wieder sich schnell zusammenfindet, die Sachen wiederholt, die man macht und die man spielen will. Und dann konzentriert man sich irgendwann auf den Gegner und dann geht die normale, richtige Vorbereitung auf das Spiel dann los.
Ich habe ja schon vor 2 Jahren so mal Andeutungen gemacht, dass diese Generation, die jetzt zusammenkommt und die da immer noch auch dann punktuell ergänzt wird, von NBA-Spielern eine ganz besondere ist. Habt ihr das so auch, also wird euch das auch vermittelt, so von Seiten des DBB oder vom Head Coach, dass das jetzt wirklich 2-3 Jahre sind und vielleicht auch sogar noch danach, dass das eine besondere Mannschaft werden kann?
Ich glaube, wir wissen es selbst. Also ich glaube, man muss es uns gar nicht so sehr immer wieder eintrichtern. Ich glaube, wir wissen selbst, dass wir gut sind, dass wenn wir alle zusammenkommen, dass wir echt unglaublich viel Potenzial haben. Ich denke, mit der EM haben wir es ja im letzten Jahr geschafft, auch zu zeigen, dass wir gut sind. Und ich glaube, wenn dann wirklich die noch fehlende Puzzlestücke dazukommen, fehlende Spieler, und wenn wir wirklich zusammenbleiben als Mannschaft und dann wirklich uns auch gut entwickeln und weiter so eine gute Chemie kriegen in der Mannschaft, dann wissen wir, dass wir extrem gut sind und auch viel, viel erreichen können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir selbst daran glauben. Also ich glaube, man hört es immer wieder gern natürlich von anderen, aber ich glaube, man muss selbst realisieren und selbst muss man sich sagen, alles klar, ey, Jungs, wir sind gut.
Wechseln wir kurz vom Wir zum Ich. Die ersten zwei Monate der Saison, da war ja Benzing-Mania. Von Bremerhaven bis München liefen junge, hübsche Frauen mit Robin-Benzing-Trikots durch die Großstädte. Hat sich das ein bisschen gelegt jetzt auch da, wo dein Verein, wo ihr jetzt so ein bisschen so mehr so mittendrin spielt, nicht mehr so oben, ist jetzt so ein bisschen die Benzing-Mania vorbei oder kommt die wieder direkt jetzt bald?
Na, ich hoffe doch mal, dass sie ein bisschen vorbei ist und und dass das alles sich ein bisschen legt, weil es geht ja nicht um mich, es geht um die Mannschaft. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mit den letzten zwei Siegen wichtige Schritte gemacht, noch in Richtung Playoffs und haben uns eine gute Position jetzt da erspielt und jetzt geht es einfach darum, dass wir in der nächsten Nacht im Fenster gute Ergebnisse erzielen und uns da oben ein bisschen festsetzen können und dann wird sich am Ende der Saison zeigen, wo wir am Ende landen werden.
Du bist immer noch beim Wir geblieben, aber ich würde doch gerne mal so deine eigene Einschätzung hören, so deine eigene Leistung, deine Entwicklung, wie, jetzt haben wir Ende.
Ich habe doch gesagt, es geht ja nicht um mich, deswegen, es ist doch ich, es geht nicht um mich.
Es geht nicht um dich, also ja. Okay, also du definierst deine Leistung nach der Leistung deines Vereins.
Ja, natürlich, weil man muss doch überlegen, ich kann ja nur so gut spielen, wie meine Mannschaft das für mich zulässt, wie der Trainerstab es für mich zulässt, wie die medizinische Abteilung und der ganze Verein es für mich zulässt. Und so gut kann ich nur spielen. Ich kann dann meine Leistung bringen, kann meine Verantwortung übernehmen, aber ich brauche dafür ein gutes Team und ohne die wird es einfach nicht klappen. Und deswegen definiere ich mich darüber und ich glaube, es würde auch jeder andere machen. Und deswegen ist es auch gut so, dass dieser, wie du schön gesagt hast, dass sie mal von meinem T-Shirt wechseln und am besten das Würzburg-T-Shirt.
Aber das würde ja bedeuten, wenn Stephen Curry dann für Tübingen spielt, das macht ihn das dann automatisch zu einem schlechteren Basketballer? Oder beziehungsweise der würde doch da auch 50 Punkte machen und der wäre doch dann sehr gut, oder?
Ja, natürlich, aber trotzdem glaube ich, auch ein Steph Curry braucht natürlich in der NBA auch sein Team, die Golden State, die ihm die guten Pässe geben sollen oder die guten Blöcke stellen, damit er für freie Würfe kriegt.
Das stimmt natürlich.
Natürlich ist er individuell ein sehr guter Spieler und keine Frage, einer der Besten. Aber trotzdem braucht auch er das Team rum, weil er könnte nicht alleine gewinnen. Und es ist ja nach wie vor ist Basketball, wie wir alle wissen, ein Teamsport. Und
du bist so ein Medienprofi geworden. Das ist ja, ich krieg dich nicht aus dem Gebüsch rausgeholt. Sehr gut, Robin.
Schönes Gedankenkonstrukt, aber würde Steph Curry die Walter Tigers Tübingen noch vorm Abstieg retten können?
Also ich glaube, dass sie selbst das auch ohne Steph Curry schaffen können. Ich glaube einfach, dass sie wirklich die müssen wirklich einmal halt irgendwie über diesen Hügel rüberkommen, ein Spiel gewinnen und dadurch vielleicht Selbstvertrauen gewinnen, weil ich glaube, die spielen nicht schlecht, aber irgendwie kommt es am Ende, klappt es am Ende irgendwie doch nicht und wenn man einmal halt da unten drin ist, dann fehlt natürlich auch Selbstbewusstsein und dann geht irgendwas schief und dann hat man auch wieder das Glück nicht auf der Seite und ich glaube, wenn da mal irgendwie so ein bisschen was, ein kleines Quäntchen Glück auf die Seite kommt und vielleicht ein Spieler mal gewinnen ist, dann klappt es vielleicht. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man da einfach, in so einer Situation ist immer schwierig, man muss dann einfach, glaube ich, nie aufhören daran zu glauben, was man schafft und am Ende klappt es oder man klappt es nicht, aber wichtig ist, dass man nicht aufgibt.
Okay, bevor wir zur Nationalmannschaft zurückkommen, lass uns doch einmal ganz kurz bei einem BBL-Thema bleiben, weil es natürlich, was Bamberg jetzt angeht, ein wichtiges Thema ist. Da wird vermutlich heute Andrea Trinkieri entlassen, ist noch nicht offiziell, aber es schwebt halt so durch die Welt. Hast du das schon mal, also du wirst die Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein für dich persönlich beantworten können, aber gibt es so etwas, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt oder ist das eine Erfindung von Beobachtern von draußen, wenn sie sich die Leistung eines Teams nicht mehr erklären können?
Also, gute Frage. Also ich finde es eine gute Frage, aber auch eine schwere Frage zu beantworten, weil man muss immer schauen, wie und außerdem ist es, man muss schauen, wie es läuft und ich glaube, als Außenstehende ist es auch immer noch mal extrem schwer zu sagen, weil woher soll ich wissen, wie es in der Mannschaft von Bamberg los ist, wie es in der Geschäftsführung los ist, wie es beim Trainerstab los ist. wie die Gefühlslage ist, wie die Chemie ist, wie die Stimmung ist. Ich meine, klar, die Stimmung wird nicht gut sein, weil sie alles verlieren. Also nicht alles verlieren, weil sie halt einfach nicht gut gerade nicht deren Ansprüche haben, was für Ansprüche haben, und denen kommen sie nicht entgegen. Und deswegen wird wahrscheinlich die Stimmung nicht gut sein. Aber ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist und
aber ganz losgelöst jetzt von der Bamberger Problematik, aber gibt es sowas, dass mal eine Mannschaft sich zusammenrottet und sagt, Jungs, heute echt 10%, weil der da an der Seite, der muss weg?
Also ich weiß nicht genau, ich will es auch ganz ehrlich nicht mit Ja und Nein beantworten. Mhm. Ich glaube, was ich dazu sagen kann, ist, dass man trotzdem, wenn man so würde ich überlegen und so würde ich denken, dann würde ich, wenn ich solchen Problem mit dem Trainer hätte, würde ich sagen, mit der Mannschaft scheiß drauf, würde ich eher sagen, Entschuldigung, scheiß auf den Trainer, aber wir gewinnen für uns. Aber wir wollen trotzdem gewinnen.
Okay.
Also ich glaube, das wäre so eher mein Mindset, den ich haben würde, wenn ich überhaupt nicht klarkommen würde im Trainer, würde ich sagen, alles klar, ja, okay, wir mögen den Trainer nicht, aber wir wollen trotzdem gewinnen und wir wollen trotzdem nicht verlieren. Das heißt, wir spielen jetzt für uns und versuchen, dass wir gewinnen halt. Mhm. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
Ja, ist auch eine schwierige Frage, weil es ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Aber gute Antwort, Robin. Also wirklich sehr, einfach nur sehr ehrlich. Kommen wir jetzt wieder zur Nationalmannschaft. Das ist ja das schöne Thema eigentlich, weil wir uns auf die beiden Spiele so sehr freuen, am Freitag und auf Sonntag. Da ist eine ziemlich heftige Reise dazwischen drin, nach Georgien. Zeitumstellung, 3 Stunden, die von der Mannschaft, so wie man hört, nicht vollzogen werden soll. Also ihr bleibt im, wenn man so will, im deutschen Zeitrhythmus. Hast du sowas schon mal gemacht?
Also ich war damals in Ulm, waren wir in China, hatten einen China-Trip gehabt. Und da kann ich mich noch erinnern, war ich mit Per auf dem Zimmer und wir haben es nicht hinbekommen, in der Nacht zu schlafen. Wir haben immer tagsüber geschlafen, haben dann die Training und Spiele gemacht, aber sonst den Rest des Tages immer geschlafen und haben es irgendwie nicht hinbekommen, diese Umstellung zu kriegen. Aber dass bewusst gemacht wird, habe ich jetzt noch nicht gemacht und ist auch interessant, dass du es mir erzählst. Von dir erfahre ich das zum ersten Mal und deswegen so wieder was gelernt.
Ja. Ich freue mich drauf. Ja, es soll irgendwie, weil das Spiel ist dann 19 Uhr Ortszeit und das ist dann 16 Uhr deutscher Zeit und ihr werdet so habe ich das erfahren, am Sonntag so den Tag so erleben, als wäre das für euch einfach 16 Uhr nachmittags. Okay. Obwohl es eigentlich 19
Uhr ist. Dann hoffentlich klappt das.
Okay, die Vorbereitung auf Serbien ist insofern interessant, weil der serbische Nationaltrainer ja Trainer des FC Bayern München ist. Hat das in irgendeiner Form eine sportliche Bedeutung, weil der genau weiß, ob der Benzing, der macht das und der Doret, der macht das oder ist das völlig egal?
Also ich denke, wir wissen ja auch dann auch ziemlich viel von ihm sozusagen. Deswegen, aber ich glaube, es ist glaube ich egal, ob es jetzt ein Trainer aus der Bundesliga ist oder ein Trainer aus Spanien oder sonst wo ist. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auf unsere Sachen konzentrieren, weil ich glaube, nur wenn wir zusammenfinden, so schnell wie möglich und gut spielen, dann können wir auch diese gute Mannschaft aus Serbien schlagen. Und ich meine, wir kennen viele Spieler aus Serbien, kennen wir auch schon. Und wir kennen den Trainer. Also ich denke, da weiß man Bescheid. Und das Wichtigste ist, dass man sich selbst als Mannschaft findet. Und anders, da braucht man gar nicht so viel Tricks und zu wissen, ob der es einen gut kennt oder ob er es uns gut kennt, ob wir die gut kennen. Wichtig ist, dass wir da, wenn das Spiel kommt, am Punkt sind und gut spielen. Fertig.
Ja, das klingt doch wunderbar. Das klingt auch nach einem sehr aufgeräumten Robin Benzing, der richtig Bock hat auf diese Woche. Oder?
Ja, selbstverständlich, ja, ne? Klar. Also ich denke, die Fans sind gut, weil es einfach eine Abwechslung ist zum normalen Basketballalltag, den man hat. Und wie ich schon sagte, man freut sich, die Jungs wieder zu sehen mit den Leuten, gegen die du in der ganzen Saison immer spielst, wenn du in der Bundesliga spielen solltest, dann freust du dich mit denen auch zusammen zu spielen und nicht gegen die zu spielen. Und es ist eine wirklich schöne Abwechslung.
Das heißt, für euch Nationalspieler sind diese Fenster dann jeweils im November und Februar eher eine positive Abwechslung, weil zum Beispiel Thorsten Leibner als Trainer hat sich beschwert, er findet das doof, dass es für die Trainer schwieriger ist, weil die Spieler gehen entweder zur Nationalmannschaft oder legen sich eine Woche an den Strand. Kann man das so sagen, dass es für Spieler besser ist als für einen Trainer?
Ja, wahrscheinlich gut, ist ja klar. Ich meine, es ist ja für einen Trainer ein Bruch mitten in der Saison und man verliert einfach eigentlich eine Woche an wertvoller Zeit, mit der man eine Mannschaft irgendwas einstudieren kann oder sonst sowas machen kann. Das ist natürlich. Aber ich glaube, es ist was die Trainer auch, glaube ich, begreifen sollen, ist auch wichtig, dass dann die Spieler halt auch mal eine Pause kriegen. Ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, gerade für Leute, die so viel spielen. Und für die europäisch spielen und so weiter und so fort. Die haben eh so wenig Pausen während der Saison. Und wenn sie dann mal in der Woche ein paar Tage frei kriegen, ich glaube, das tut denen ganz gut. Mhm. Ich glaube, es wird die Trainer dann auch, werden sie nicht bereuen und wird denen gut sein, wenn die Spieler ein bisschen fitter kommen dann. Ja.
Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Robin. Wer ist auf deinem Zimmer? Wer ist dein Zimmerkollege?
Das ist der Andreas Obst.
Ah, Andi Obst, okay. Einer der Shooting-Stars. Ja. Sozusagen. Ja. Der ist ja sicherlich auch voll motiviert jetzt nach dieser Saison. Also, weil er ja einen großen Schub gemacht hat. Ja, interessant. Also, die beiden, Dreier-Spezialisten ist ja auch Quatsch. Du machst ja auch nicht nur Dreier, das ist ja Blödsinn.
Naja, vorhin an die Schicht ein bisschen besser als Dreier als ich. Deswegen, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, weil meine Quote kann ruhig noch besser werden. Deswegen frage ich, kann ich mir ja ein paar Tipps von ihm abholen.
Genau, und du kannst ihm zeigen, wie man zum Korb zieht.
Zum Beispiel.
Und schon ist die Kombi perfekt.
Lernen.
Ja, so soll's sein. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Gruß an die Mannschaft. Wir sind relativ dicht an euch dran. Also nicht wundern, unser Kollege Olli ist ja schon um dich herumschlawenzelt. Ja. Das ist ein ganz lieber. Der Alex kommt auch noch dazu. Der fliegt mit euch nach Georgien. Der ist auch ganz lieb. Und
ich werde mich bemühen. Am Freitag.
Wir lassen euch ganz viel Spielraum, dass ihr die beiden Spiele gewinnt. Denn das ist das Wichtigste.
Ja.
Genau, richtig. Genau, die beiden Dinge einfahren. Robin, vielen Dank. Gute Zeit.
Kein Problem. Danke auch.
Ciao.
Ciao, ciao.
So, das ist so aufgeräumt.
Seit dem letzten Podcast aber auf jeden Fall verbessert die Dreierquote. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das war Thema damals.
Du hast jetzt den Zeitraum rausgefischt zwischen den beiden Podcasts.
Nee, das ist jetzt rein gefährliches Halbwissen, aber vom Gefühl her war es deutlich unter 29,8%. Weißt du noch?
Ja, wir haben damals.
Da war es, glaube ich, bei 14, 15 oder so. Mhm. Weil er da so einen Slump hatte zum Saisonstart.
Ein Slump,
Ist das kein
Österreichisch für schlecht?
A Slump.
Okay, also er ist raus aus dem Slump. Das ist schon mal gut. Vielleicht wegen Andy Obst.
Und er ist wieder Topscorer der Liga.
Ja. Vor John Bryant?
Vor.
Trivia!
ich bin zu langsam.
Wer ist der Topscorer der Liga gewesen? Weil jetzt ist ja wieder Robin. Und willst du wissen, wer auf Platz 2 ist?
Richtig.
Ich hätte jetzt gesagt John Bryant, weil der macht regelmäßig 33 Punkte. Der muss aber irgendwann da oben stehen. Falsch, okay, das ist klar, sonst hätte es ja nicht Trivia gemacht. Wen gibt's denn da noch? Wer macht denn viele Punkte? Keine Ahnung.
Das
Cunningham.
Seit.
Das ist zu schwankend.
Cunningham ist es nicht, ne? Seine Mannschaft befindet sich dort, wo das erste Länderspiel stattfindet.
In Frankfurt.
Korrekt.
Phil Scrub? Nein.
Korrekt.
Echt?
Ja, und dann?
Jetzt auf Platz 3, John Bryant. Immer noch nicht. Also wer jetzt drittbester
Scorer? Wir machen es bis John Bryant.
Ja, dann ist der auf 8 oder was?
Nee, ist er nicht. Also der auf Platz 3 ist, spielt in der Stadt, mit der wir uns gleich beschäftigen werden.
Braunschweig.
Korrekt.
Lansdowne.
Nein.
Wer macht noch mehr Punkte als Lansdowne?
Scott.
Atherton?
Ja.
Stimmt.
Ja. So, jetzt haben wir es auch schon ein bisschen angeteased mit der Spontantrivia, über was wir jetzt auch sprechen wollen, außer du hast noch...
Ach so, nee, wir wollen noch über Braunschweig sprechen, denn... Da habe ich die Frage an Robin Benzing vergessen!
Stimmt, ich auch.
Schnubbelibubbelibub. Okay. Ist aber eine zeitlose Frage.
Da kommst du nicht mal raus. Aber ich auch nicht, ich wusste es ja auch. Danke, weil irgendwas war noch. Eieiei, ich habe noch ein Fehlergeräusch.
Du hast mehr Fehlergeräusche. Mach doch mal ein positives Geräusch. Wir haben Gold im Zweierbob geholt.
Oh, wow. Okay.
Weißt du, was das ist, Zweierbob? Du bist Österreicher, du weißt nicht, was das ist. Da setzen sich Menschen in Schlitten und fahren so ein...
Das habe ich noch. Aber willst du mich provozieren?
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest...
Das Wetter ist Pokalsieger.
Ihr macht ja nur Medaillen über Rodeln und Eiskanalsportarten.
Sagte Andreas Wellinger, der Gold im Skispringen und Silbermedaille.
Jeden Morgen steht man auf und Rodelgold, unsere Rodelhelden. Oh,
Skisprung-Weltmeister. Olympiasieger.
Was sagt ihr?
Olympiasieger von der Großschanze.
Ja, das tut ein bisschen weh.
Das war euer, ich meine, Entschuldigung.
Also das Bezeichnendste ist, dass Schlieri nicht mal die Großschanzenquali geschafft hat oder nicht berücksichtigt wurde für den Kader der Großschanze.
Aber ich habe
der große Gregor Schlieri.
Ich habe Andi Goldberg im Interview gehört mit Gerhard Delling.
Andi Goldberg im Interview, das kann nichts Gutes heißen, weil er sagt selten vernünftige Dinge.
Echt, aber der war sehr sympathisch. Also er hat immer noch so gelacht wie früher.
Er sieht genau gleich aus wie früher.
Er sieht genau gleich aus und der hat auch noch das gleiche Gewicht
wie früher. Er hat nur mehr Falten. Er macht ja auch immer noch die Sprünge für den ORF, die
Ja, der springt mit so einer GoPro, springt er da runter.
Genau, ja.
Und er hat einen Sprung gezeigt, ist jetzt, vielleicht werde ich jetzt gleich gefiert halt von den Skisprung-Fans. Und dann hat man die GoPro-Bilder gezeigt, die GoPro war auf seinem Kopf. Mhm. Und ich fand das gar nicht so spektakulär. Also ganz im Ernst, ich dachte, das wäre jetzt so richtig, dass man so sieht, so die Tiefe, die Weite, aber irgendwie sah das gar nicht so. Du meinst jetzt,
es war nicht spektakulär, die Ich-Perspektive zu sehen, ja, oder? Ja.
Also weiß ich nicht, fand ich jetzt gar nicht so, aber gut.
Ja, ich finde das schon beeindruckend. Ja. Bist du mal auf so einer Schanze oben gestanden?
Nein. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mal auf einer Zeche gestanden. Okay, wir gehen zu Herrn Schröder.
Ja, der momentan in Deutschland.
Dennis weilt. The Menace, genau. All-Star Break in USA und Dennis kommt rüber, war in Braunschweig, war beim BBL-Spiel. Und hat sich den Mikrofonen von Telekom Sport gestellt
und macht.
Hat eine interessante Aussage getätigt, Alex.
Ja, wir wollen auf jeden Fall sehr viel hier übernehmen und finanziell natürlich auch helfen. Und ich denke, dass ich das Team auch kaufen werde, dass ich halt einer mit Part-Owner bin und dass ich da halt auch wirklich Sagen habe und dass wir hier auf jeden Fall ein Top-5-Team in Deutschland machen. Und das ist mein Traum, weil ich halt aus Braunschweig komme. Und daran werden wir auf jeden Fall arbeiten.
Wow. Das ist eine sehr interessante Aussage, wie ich finde.
Steckt viel drin.
Ja. Also.
Dr. Körner, analysieren Sie.
Ja, erstmal finde ich das sehr, sehr gut. Ich meine, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Dennis Schröder ist in der NBA ein Superstar, ist unser bester deutscher Basketballer und er will sein Geld und sein Wissen und seine Connections zur Verfügung stellen, um aus Braunschweig einen Top-5-Standort zu machen. Das ist überragend. Ich weiß allerdings nicht genau, wie das geht. Also er sagt ja, wir kaufen das Team. Das ist natürlich anders gelöst als in den USA. Also das Team gehört ja in dem Sinne niemandem. Das ist ja irgendwie eine GmbH oder sowas. Also okay, aber er wird wahrscheinlich dann Gesellschafter werden und wie auch immer. Und was er da kauft, weiß ich nicht. Was denen da gehört, das kauft er halt. Interessant wird natürlich sein, ob in seinem Schlepptau dann auch noch der ein oder andere Sponsor kommt, denn
Sponsor oder gar Spieler, weißt du es ja auch nicht.
Genau.
Wird dann auch ein attraktiveres Free Agency Destination.
Ja, absolut. Ja, die Sache ist ja die, weil er will finanziell helfen, aber wir haben ja gerade schon mal unter uns haben wir das ausgerechnet, was man so braucht. Also so 12 Millionen, sage ich jetzt
mal. Für ein Top-5-Team.
So, 12 Millionen Euro.
Ja, das kann er nicht alleine
stemmen. Er verdient 70 Millionen für 4 Jahre. Das sind
Bruttosumme,
ziehst die Hälfte ab, sind 35 für 4, sind ungefähr 9 im Jahr.
So. Ja.
So, dafür braucht er schon mal sehr viel für seinen Lebensstandard. Also sagen wir mal so, der wird nicht diesen Verein zu 100% so finanzieren.
Das ist nein, das ist das.
Aber das ist eine super Idee.
Ich finde es cool, dass er halt seine Heimat nicht vergisst.
Genau, es ist sein Geburtsort und das macht er jetzt. Und das finde ich, das ist natürlich super. Also wenn ich jetzt Braunschweiger Basketballfan wäre, würde ich natürlich ab sofort mit Dennis Schröder Klamotten durch die Gegend laufen.
Das stimmt.
Also er muss ja nicht heilig sprechen. Ich meine, das habe ich noch nie gehört, dass ein Basketballer sagt, ich pimpe meinen Heimatclub.
Ich weiß nicht, ob es der Heimatclub von Tony Parker ist, der macht das ja auch. Also man müsste mal schauen, Villeurbanne ist das?
Villeurbanne, zumindest hat er da gespielt oder ist da groß geworden.
Ja, aber
oder?
Das ist, er ist der Präsident dort. Also der hat da auch investiert.
Aber in Deutschland ist es was Neues.
Nein, in Deutschland ist definitiv was Neues. Also man könnte mal jemand, der Französisch spricht, ich kann es leider nicht, einschlägige französische Medien studieren, welche Rolle Tony Parker da genau spielt.
Er ist vielleicht der Präsident?
Ist er, gell?
Er ist Präsident.
Mhm, okay. Die Frage, ob er da Kohle auch reingesteckt hat, vermutlich, aber er spielt halt schon deutlich länger in der NBA, also er hat es zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Vor was war das? 3-4 Jahren oder sowas? Da hat der ja schon 10 Jahre NBA gespielt. Also
und er will dahin zurück nach seiner Karriere.
Ja.
Also der will nach Frankreich und will dort
Boris Diaw hat doch auch, also der hat jetzt noch ein Jahr in Frankreich gespielt. Weiß nicht, ob er dort auch investiert hat, aber.
Also jedenfalls diese Schröder-Geschichte finden
wir gut. Es ist cool, er bringt halt Strahlkraft ohne Ende.
Genau.
Du merkst es ja jetzt schon, jetzt langsam sickert die Geschichte durch. Also gerade die ersten Mails bekommen, dass die Runde geht langsam. Auch in anderen Medien, das meinte ich damit.
Ach so, okay.
Also du merkst gleich, sobald Dennis Schröder involviert ist, passiert da auch was.
Absolut,
schlagzeilentechnisch.
Ja, und es ist ja ein Verein, der mit, ja, kurz davor stand, über die Wupper zu gehen, weil die hatten ja, die waren ja quasi pleite, sind in einem ganz, ganz geringen
Bild hat's gerade aufgegriffen.
Budget sind die durch die Saison gedackelt, vor zwei Jahren ja noch. Ja. Da war ja gar nichts mehr, da war ja kein Peso mehr übrig.
Dafür spielen die eine grandiose Saison.
Und Frank Menz hat jetzt das alles sozusagen in der Alleinregie hochgezogen. Jetzt kommt Schröder und sagt, ich mache aus euch einen Top-5-Club. Das ist natürlich Cinderella hoch 4. Das ist ja überragend.
Und du hättest was weiter nördlicher. Was
was kommt jetzt für eine Geschichte?
Was, ich weiß.
Achso, du meinst, dass du gegenüber Bamberg München einen Nordclub hast, der da mal...
Ja.
Gut.
Was? Okay. Ja, Nordclub stimmt ja so auch nicht, aber außerdem ist Berlin das... Herausforderer von Bayern.
In dieser Saison auf jeden Fall. Nächstes Jahr vielleicht Braunschweig, wer weiß. Ja, die haben auch eine schöne Halle, die Arena da in Braunschweig, aber also von der Größe her gut. Ich habe es immer nicht so toll gefunden, dass die Tribünen so weit weg sind vom Spielfeld. Das hat mich echt immer gestört, muss ich zugeben. So, die Größe ist ja nicht schlecht von der, da passt glaube ich 8000 rein oder so. Wenn das dann mal voll ist, ist das super. Aber man sitzt so weit weg.
Ja. Das ist halt ein älteres Modell auch, oder?
Ja, was weiß ich, ob die so alt ist, weiß ich gar nicht. Aber im jeden Fall ist im...
Oder für was ist sie denn gebaut? Das habe ich mich immer gefragt, dass da so viel Abstand ist.
Ja, das ist ja diese berühmte Multifunktionshalle. Also da für Helene Fischer, Leichtathletik EM und was weiß ich, irgendwas, irgendein Radrennen kann da auch stattfinden.
Also, aber gut, die Mercedes-Benz Arena ist auch eine Multifunktionsarena und du kannst Courtside sitzen. Also das haben sie irgendwie vergessen.
Ja, dann, irgendwie haben sie da den Tribünen, wahrscheinlich haben sie was vergessen. Vielleicht kann man es auch noch ändern, ich weiß es ja nicht. In Moskau hat man früher Häuser versetzt, um die Straßen breiter zu machen.
Also dann geht das auch.
Da muss man auch irgendwie ein paar Sitze näher zum Feld schieben können.
Mhm. Und er hat sich auch zur Nationalmannschaft geäußert.
Genau, er hat sich, das ist ja das, was wir wollten,
ja,
nach dem Abgang vom Blonden vor mittlerweile ja schon 3 Jahren, dass jemand das Zepter übernimmt und sagt, ich bin der Chef im Ring und ich habe folgende Pläne.
Wir haben 4 Leute, 5 Leute in der NBA jetzt aus Deutschland und wenn wir so weitermachen, können wir auf jeden Fall eine Medaille holen und das ist auch mein Ziel. Und wir wollen auf jeden Fall eine Medaille holen in den nächsten Jahren, wo ich hier spiele. Und das sage ich auch jeder meiner Teammates, dass sie das wissen und dass sie auch die Confidence dazu haben.
Das finde ich übrigens eine hervorragende Aussage. Der sagt nicht einfach, wir wollen so gut spielen, wie es geht und wir nehmen ein Spiel nach dem anderen, sondern der sagt klipp und klar, wir holen eine Medaille. Entweder in China oder in Tokio oder gut, dann die WM da drauf, die ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Philippinen, Japan und Island.
Island?
Was, so völlig dubios. Aber jedenfalls eine Medaille beim Großereignis.
Ja, er legt sich zeitlich nicht fest.
Genau.
Sagt auch am Anfang dieser Aussage, muss man auch sagen, er ist keiner, der sich gerne festlegt, aber, und dann kommt das, also trotzdem legt er sich dann fest, dass er eine Medaille will. Ja,
super. Und das da habe ich jetzt schon Bock auf die WM, muss ich zugeben. Nochmal zum Modus der WM, also weil wir haben ja Robin gerade so ein bisschen mit, was ist echt kompliziert.
Vierergruppe, also wie qualifiziert man sich?
Vierergruppe ist jetzt.
Ja.
So. Von diesen 4 kommen 3 weiter.
Ja. Das Eurocup-Modell
ist ein bisschen blind, dieses Modell. Aber so, und dann vermischt man sich mit 3 anderen, die aus einer anderen Gruppe weitergekommen sind.
Zu einer 6er-Gruppe.
Genau. Und alle Ergebnisse werden mitgenommen. Also nicht nur die, man.
Also werden die nicht gestrichen gegen die?
Nee, gegen das Streichteam. Also in dem Fall Österreich. In your face! Das wird mit übernommen, was gut ist, weil das sind ja hohe Siege.
International, nicht wettbewerbsfähig.
Das war dein Fazit
damals. Ja, das war mein Fazit. Also das war das Schlechteste, was ich je gesehen habe, war wirklich...
Ein Desaster.
Gut.
Da muss ich mich schütteln.
Wir gehen dann in die nächste Gruppe. Dort werden wir treffen auf Griechenland, Darf ich wir sagen? Oder bist du da mit im Boot gerade? Oder bist du jetzt völlig, du guckst
mir an? Ich bin sehr interessierter Beobachter. Ich bin frustriert, der nicht da zurück.
Griechenland, Estland und Israel. Deutschland, also Griechenland, Estland und Israel werden sich durchsetzen und die Engländer werden wahrscheinlich ausscheiden aus dieser Gruppe, mit der Deutschland sich zusammenfügt. Mhm. Da sind wir in einer Sechsergruppe und spielen gegen diese drei neuen Mannschaften, also Griechenland, Estland und Israel, nochmal Hin- und Rückspiel. Und haben wieder
nochmal
sechs Spiele. Und die ersten drei dieser Gruppe.
Ach so, und alles wird vermischt.
Alles wird vermischt. Puh. Genau. Im Februar 2019 ist das letzte Nationalmannschaftsfenster, der Rückspieltag dieser Sechsergruppe, der letzte Rückspieltag. Und dann muss man mindestens Dritter werden und dann ist man eins von 12 Teams, europäischen Teams, die nach China dürfen. Eine WM mit 32 Mannschaften.
Sollte die Quali da verpasst werden, ist es definitiv vorbei. Also womit? Wenn du nicht Dritter wirst in dieser Sechsergruppe.
Ja, es gibt keinen speziellen WM-Qualifier mehr noch da irgendwie Lucky Loser-mäßig, sondern zup. Und für Olympia musst du bei der WM zu den beiden besten Europäern gehören.
Zu den beiden
besten? Ja, pass auf, die Story ist nicht zu Ende. Die kommt noch, die heiße Story kommt noch. Das ist natürlich schon mal echt eine Aufgabe.
Definitiv.
Das ist echt schwer.
Das ist schwer.
Und es gibt nach der WM dann zwischen 2019 und Tokio 2020 noch Olympia-Qualifier-Turniere. Die hatten wir schon mal sowas in der Art. Mhm. Das sind diese Sechsergruppen, die irgendwo stattfinden.
Und wofür man sich aber auch bewerben kann.
Da kann man sich bewerben, genau.
Das war ja damals schon die Diskussion.
Und von dieser Sechsergruppe musst du dann Erster werden.
Erster.
Ja, das Problem bei Olympia ist, da kommen ja dann auch sieben
Ozeanien.
Afrikaner hin und neun vom Pazifik. Also im Grunde ist das olympische Turnier viel einfacher zu spielen als eine Europameisterschaft.
Wenn du mal beim Turnier bist.
Wenn du mal dabei bist.
Ja.
Okay, also das ist 2020 ist noch mal tricky, aber 2019 ist eigentlich
beste
machbar.
Beste europäische Mannschaft. Also jetzt träumen wir mal ein bisschen rum. Wenn du in Bestbesetzung antrittst.
Ja, gut. Was willst du da machen gegen die Serben, gegen die Franzosen?
Das ist eben die Frage. Ist dann Serbien wirklich schwer? Ja, Spanien ist zu schaffen, glaube ich, mittlerweile. Die sind älter.
Willy Hernan Gomez ist alt?
Nein, der nicht. Aber ich sag mal, dieser Chor an Gasols und Co.
Ja, die haben ja noch andere.
Also. Ja, aber die haben wir auch. Also. Oh, ich sag wir.
ja, die Spanier sind. Die Franzosen sind natürlich auch gut.
Franzosen
sind,
aber
Serbien. George hat die aufgezählt, die allein jetzt im Juni.
Ja, das ist absurd.
Mitbringen wird aus der
also
NBA.
Also Serbien ist von einem anderen Planeten
die haben
aktuell.
8 NBA-Spieler, glaube ich.
Ja.
Der bringt die alle im Juni mit zum Rückspiel nach Belgrad, Serbien gegen Deutschland.
Mm.
Das muss ich dir mal geben, was das für eine Partie wird.
Weil die wollen ja auch alle dann, sobald sie können.
Die wollen alle,
natürlich.
Ja.
Also das ist, glaube ich, in Deutschland auch so. Also sobald die verfügbar sind, spielen die auch.
Also Theis und Schröder haben ja schon quasi zugesagt für Braunschweig.
Ja.
Und
auch sehr cool.
Zipser gehe ich auch von aus.
Ja.
Und bei Maxi schauen wir.
Maxi muss endlich fit sein zu diesem Zeitpunkt. Das war schon seit Jahren nicht mehr so.
Ja. Und dann haben wir, Vogtmann ist gesetzt. Bartel ist gesetzt.
Oh. Maudo, Schröder im Backcourt.
Oh, Wahnsinn.
Kann man schon mal machen. Deswegen sage ich ja. Also Serbien, okay, anderes Level. Muss man ganz klar sagen.
Serbien ist echt tough.
Ja.
Da muss er irgendwie. Aber ansonsten, klar. Also sowas wie Italien und so würde ich mir jetzt nicht mehr vor ins Hemd machen. Nein. Oder Griechenland. Nein. Oder.
Also Spanien wurde ja fast geschlagen bei der letzten EM. Also da war mehr drin.
Da war mehr drin. Ich weiß nicht, wie lange Pau Gasol noch spielen, ob der noch sich Tokio noch mal vornimmt oder sowas. Kann schon sein. Das ist auch so ein Dude, der echt da Bock drauf hat auf diese Events.
Ich glaube auch. Also die beiden könnte ich natürlich immer killen. Trotzdem immer noch. Marc ist auch noch ein,
das ist einfach ein Tier.
Mega NBA-Spieler. Oh. Deswegen.
Die Schlussmusik ist gleich zu Ende. Aloha he. Und deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle, es ist mittlerweile 15.27 Uhr. Guten Tag. Wir haben auf die Pressemeldung aus Bamberg gewartet. Sie ist immer noch nicht da an diesem Montag, von der wir ausgehen, dass sie noch kommt.
0,5% Restwahrscheinlichkeit. Das ist nicht passiert. Du hast ja noch ein
Hintertürchen. Aber nur, wenn der Meteor auf die Erde zustürzt. Und ich sehe noch keinen.
Na, Kim Jong-un war es doch vorher.
Oder Kim Jong-un, genau. Ja. Kann auch sein. Also, wir halten das Thema am Köcheln. und werden uns nächste Woche Dienstag, wenn Alex aus Georgien zurück ist, damit beschäftigen. Bis dahin, gute Zeit. Take your ass out of the comfort zone.